Herzlich willkommen zur mittlerweile Folge 10 der Unternehmer-Launch. 10 ist es, oder Daniel?
Es ist die Nummer 10. Die erste Dekade ist geschafft.
Oh, wundervoll. Ist ja schon wieder so ein kleines Jubiläum, muss man sagen. Ja, bei der Unternehmer-Launch geht es darum, ihr kennt es schon, wir haben immer eine Unternehmerin, einen Unternehmer im Interview und gehen auf ihre oder ihren oder seinen Lebenslauf ein, schauen auf das Gewerk, das Geschäftsmodell dahinter, aber auch die persönliche Historie, um einfach die maximale Inspiration für euch als Zuhörer zu liefern. Und mir gegenüber sitzt Daniel Thiele, mein Co-Host, ich bin Fabian Senf und wir haben heute eine ganz besondere Unternehmerin im Interview, Anke Franzke von der Firma Planobjekt. Hallo Anke.
Hallo ihr beiden.
Freut mich, dass du heute bei uns mit da warst. Einfach nur, dass die Leute mal so ein kurzes Gefühl dafür bekommen, was machst du in deinem Alltag? Was ist dein Gewerk, deine Position? Genau, wer bist du eigentlich?
Wer bin ich? Da kann ich kurz und knackig dazu sagen, ich bin Office Rebel, Adrenalin-Junkie, Leseratte und vor allen Dingen Arbeitsweltverschönerin und nebenbei Unternehmerin und Mitinhaberin der Planobjekt GmbH an der Seite von René Rösner und unserem fantastischen Team. Und wir kümmern uns darum, ja, dass die Menschen begeistert ins Büro zurückkommen, dass sie Spaß an der Arbeit haben und dass dadurch auch so eine Win-Win-Situation entsteht und die Unternehmen erfolgreich agieren können und vor allen Dingen auch wettbewerbsstark. Das jetzt ganz kurz runtergebrochen.
Wir werden da ja gleich nochmal drauf eingehen. Das kenne ich aber auch. Das eigene Gewerk immer auf einen Satz runterzubrechen, ist nicht unbedingt immer das Einfachste.
Ja.
Ich musste, als ich mich auf das Gespräch heute vorbereitet habe mit dir, musste ich kurz dran denken, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das war ja über so einen eigentlichen Umweg.
Ja.
Und zwar, meine Partnerin war ja erst bei dir im Praktikum, bevor wir uns überhaupt kannten, so komplett unabhängig voneinander entstanden. Das fand ich sehr, sehr witzig. Aber freut mich, dass du heute jetzt dabei bist. Wir haben ja jetzt auch nicht seit gestern erst zu tun.
Ich habe gelesen, du bist eigentlich diplomierter Betriebswirt. Wie rebellisch ist ein Betriebswirt an sich?
Das ist eher auf meine Persönlichkeit zurückzuführen. Und ich bin keine Betriebswirtin aus Leidenschaft, weil der Betriebswirt ist aus einer, weiß ich nicht, Notentwicklung heraus entstanden. Weil ich wusste mit 24 noch nicht so wirklich, wo soll meine Reise hingehen, was möchte ich tun. Ich habe bis dato als Sekretärin gearbeitet, das war mir zu langweilig. Ich war natürlich auch den Widrigkeiten eines Büros mit vielen Störfaktoren ausgesetzt und habe so gedacht, Mensch, jetzt machst du einfach mal ein Studium, Betriebswirtschaft, das ist breit gefächert, da gibt es viele Themenbereiche und schaust einmal, ob dich dort ein Thema triggert. Und deswegen habe ich Betriebswirtschaft studiert.
Und gab es ein Thema, das dich getriggert hat?
Ja, gab es tatsächlich. Und zwar Bereich Marketing und Vertrieb. Da habe ich so gedacht, das ist genau das, was du dir vorstellen könntest. Und dann war nach 3 Jahren das Studium um. Und ich habe gedacht, okay, jetzt hast du die Erkenntnis. Was machst du jetzt mit der Erkenntnis? Keine Ahnung.
Wie kommt man dann aus der Position, das habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, weil für mich wäre jetzt in meinem Lebenslauf, hat natürlich aber auch mit meiner Erfahrung zu tun, mit meiner eigenen Lebenserfahrung, wie kommt man so aus dem Stegreif oder Umwege dazu, ich möchte jetzt Büros ausstatten oder Arbeitswelten einfach komplett einmal neu aufrollen?
Einmal umdrehen. Genau. Das ist wiederum aus der Situation heraus entstanden, dass ich aus dem Studium kam und gedacht habe, okay, bist jetzt einen Schritt weiter, du weißt, was dir gefallen könnte. Und dann hat mir so ein bisschen das Glück in die Karten gespielt, dass eine ehemalige, ja vielleicht Geschäftspartnerin, also ich muss dazu sagen, ich habe schon mal in einem Büroeinrichtungshaus als Sekretärin gearbeitet und eine Geschäftspartnerin von damals kam nach meinem Studium auf mich zu und hat gesagt, du, hier in Leipzig gibt es eine Niederlassung eines Büromöbelherstellers und die wollen mit einem Unternehmensberater ein Jahr checken, ob sich diese Niederlassung noch lohnt. Hast du nicht Bock, den Unternehmensberater ein Jahr lang zu begleiten? Und da dachte ich, wie genial ist das denn? Das machst du jetzt. Und was macht man natürlich bei so einem Check-up? Du rufst Kunden an, ne? Du durchwühlst die Kundendatei und machst Recherche, wie sehen denn die Bedarfe aus? Und das habe ich dann getan. Und nach dem Jahr hat der Büromöbelhersteller gesagt, pass auf, Wir wollen diese Niederlassung hier behalten unter einer Bedingung. Wir wollen dich gerne im vertrieblichen Außendienst haben. Und somit war diese Idee geboren. Somit bin ich in den Vertrieb reingekommen, habe damals aber noch gedacht, das war eine Zeit, wo so viele Klingeltürenputzen gemacht haben. Ihr kennt das, ne? Dann haben die Leute an den Haustüren geklingelt und haben gesagt, wir wollen dir das und das verkaufen. Und hatte also noch ein total verschobenes Bild von einem guten und professionellen Vertrieb und habe gesagt, ich würde das gerne machen, gebt mir aber eine Zwitterstellung, Innen- und Außendienst. Haben sie dann auch gemacht und ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich gar keinen Bock auf Innendienst habe, sondern nach 3 Monaten im Prinzip nur draußen war und mich dann auch sofort, um deine Frage zu beantworten, weitergebildet habe. Ich habe dann auch 1998 den geprüften Büroeinrichter gemacht und habe dann ganz schnell festgestellt, dass es eben nicht nur um das Möbel geht, sondern um Gesundheit, um Wirtschaftlichkeit, um die Herzen der Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und so ist, hat meine Vita begonnen. 98. Seit 98 bin ich im Vertrieb.
Hattet ihr denn wirklich schon mal das Szenario, dass hier wirklich bei euch geklingelt wurde? Also mir ist das in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Ja. Echt?
Ja. Ist das bei dir auch so? Fabian, entschuldige, du bist eine andere Generation.
Ja, ist richtig. Aber es gibt ja immer noch welche, die Door-to-Door-Vertrieb machen. Und ich habe das nie mitbekommen. Nicht ein einziges Mal.
Also erstaunlicherweise, und da war ich sehr erstaunt, kurz vor meinem Urlaub, hat jemand bei mir zu Hause an der Tür geklingelt, habe Homeoffice gehabt und wollte mir einen Prospekt in die Hand drücken. Ich weiß gar nicht, Gartenzäune, keine Ahnung. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet in der heutigen Zeit, dass das tatsächlich noch gemacht wird.
Staubsaugervertreter, Golden American Zigaretten, Zeugen Jehovas machen es jetzt noch. Ja. Das sind Sachen, die sind vorgekommen, ein bisschen aus der Mode gefallen, weil es wird auch nicht jedes Mal aufgemacht. Ich glaube, da ist auch die Quote zurückgegangen. Die Leute machen einfach die Tür nicht mehr so auf.
Ja, und ich weiß auch nicht, es kommt immer so ein bisschen auf die Branche drauf an. Was ist denn deine Zielgruppe? Ne? Sind es die privaten Haushalte oder ist es das Business? Sind es die Unternehmen?
Ja, also für mich selbst würde das gar nicht in Frage kommen. Aber ich meine, gerade wenn es um B2C geht, dann ist es ja eigentlich wäre das ja einer von den Wegen. Ist das legal, Daniel?
Also mir persönlich ist es verboten. Also ich darf mich nicht um das einzelne Mandat irgendwie bewerben, obwohl es schon irgendwie lustig wäre, irgendwie so in der Parallelwelt, also hätten wir jetzt alle den dritten Eierlikör drin, würden uns hier Mut antrinken und würden an irgendeiner Tür klingeln und sagen, ja, wir würden Ihnen gerne, dürfen wir Ihre Büroeinrichtung sehen, haben Sie einen Verkehrsunfall und brauchen Sie ein gutes Video, das hätte schon einen gewissen Humor. Ja, ich glaube, das könnte schon ein spaßiger Nachmittag werden.
Können wir ja direkt jetzt danach machen. Achso, für unsere Zuhörer. Aber jetzt übrigens mal als Kontext, dass wir sind seit unseren ersten 2 Folgen das erste Mal wieder präsent bei Daniel im Büro. Das heißt, wir können uns mal wieder richtig in die Augen schauen. Das ist mal eine schöne Abwechslung.
Ja, und es hat gleichzeitig auch einen Shock-Value für die Anke, ne, die meine Büroeinrichtung hier sieht. Und ich kann euch versichern, dass sie keinerlei graue Haare hat. Mal schauen, wie das am Ende des Tages sein wird.
Daniel, wollen wir mal in unser neues Format einsteigen? Für das wir immer noch keinen Namen haben, weil die letzte Folge und diese Folge werden an 2 Tagen nacheinander direkt aufgenommen. Das heißt, wir haben noch kein Feedback. Wir haben noch kein Feedback, Daniel. Das ist fatal. Für den Namen. Wollen wir einfach mal den Fragenhagel reinstellen?
Gerne.
Toll. Anke, wir haben ja dir schon ein kurzes Intro dazu gegeben vor der Aufnahme. Das sind einfach ganz kurze Fragen und einfach nur schnelle Antworten drauf liefern. Es soll ein bisschen darum gehen, was dein Gewerk ist, was deine Person angeht und so weiter und so fort.
Ich gebe mein Bestes. Du weißt, wie das ist, mit spontanen Antworten.
Auch das kriegen wir hin. Mich würde mal interessieren, Anke, Minimalismus oder maximaler Komfort im Büro?
Wow. Also was die Gesundheit anbelangt und das Wohlfühlen, maximaler Komfort.
Traumhaft. Hast du ein Lieblingsmöbelstück?
Habe ich ein Lieblingsmöbelstück? Ja, zu Hause meine Hollywood-Schaukel.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Mittlerweile Frühaufsteherin, vor 10 Jahren noch Nachteule.
Darüber hatten wir schon mal geredet, ja. Ähnliche Historie. Ich komme mir jetzt schon manchmal wie so ein kleiner Rentner vor, weil ich bin jetzt auch mittlerweile Frühaufsteher und zeitig schlafen gehe. Komisch mit 21 Jahren, aber naja.
Kann sich alles nochmal ändern.
Kann sich alles noch ändern. Vielleicht ist es die entgegengesetzte Historie.
Ja, du kommst langsam so in das Alter, wo man auch weniger Schlaf braucht.
Ja, genau. Sagt mein Sohn übrigens immer zu mir.
Autsch. Aua, Daniel. Danke. Homeoffice oder Büro?
Der gute Mix macht's. Und eher unterwegs beim Kunden. Also weder Homeoffice noch Büro, wenn wir es jetzt mal richtig, wenn ich mal richtig überlege, weil ich bin gerne draußen unterwegs und das sollte ich die meiste Zeit sein. Oder möchte ich auch die meiste Zeit sein, weil das ist ja mein Business und mein Kontakt. Ich möchte ja Menschen erreichen und Menschen unterstützen und denen was Gutes tun. Ja. Das kann ich nur, wenn ich dort bin.
Stilsicher oder Mix?
Echt, jetzt muss ich die Frage beantworten.
Puh. Gerne, die ist auch gemein. Also wenn du ein Büro irgendwie einrichtest, ist es eher ein fester Stil oder wird dann eher irgendwie das alte Möbel gemischt mit dem?
Ich dachte, wir beziehen uns gerade auf Kleidung.
Ich habe jetzt nämlich auch gedacht, stilsicher oder Mix, auf was ist das jetzt bezogen?
Nein, also Kleidung, da hast du einen hervorragenden Geschmack. Das ist wirklich herausragend.
Daniel, du alter Schleimer.
Das hat nichts mit Schleim zu tun. Du musst aber auch sagen, also wenn was schön und ästhetisch ist.
Vielen lieben Dank.
Und die Farben sind toll kombiniert.
Vor allen Dingen Farben, ich als Schwarzträgerin. Okay, ja, das gut, ist heute schon viel Farbe.
Du hast da Muster und die Schuhe passen zu.
Herrlich. Danke. Stilsicher oder Mix im Büro? Ich bringe jetzt nochmal die Schleife. Das geht nicht DNA, sondern nach des Kunden-DNA. Das heißt also, ich gucke, wo liegen deren Bedarfe, was wollen sie erreichen, was wollen sie für eine Innen- und Außenwirkung haben. Und danach richtet sich auch unter anderem das Konzept, weil es soll ja das Branding des Unternehmens sein. Und das kann sowohl als auch sein und auch mal was total Verrücktes.
Laufband am Schreibtisch, ja oder nein?
Nein. Ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren, zu 100%.
Wie sieht dein Schreibtisch gerade aus? Aufgeräumtes oder kreatives Chaos?
Auf dem einen kreativen Chaos, auf dem anderen aufgeräumt. Das hat aber damit zu tun, dass ich gerade 2 Wochen im Urlaub war und nicht im Büro, aber in meinem Homeoffice schon was gemacht habe.
Ah ja, okay. Also der Stapel zu Hause ist abgearbeitet, der Stapel im Büro noch nicht.
Andersrum.
Ach, andersrum. Okay, alles klar. Kaffee oder Tee beim Meeting?
Tee. Ich bin eine sehr spartanische Kaffeetrinkerin mit viel Milch und süß.
Da gefällt dir ja Starbucks Frappuccino oder so. Es ist ja fast Milchshake.
Ja, das könnte hinkommen.
Das könnte eher hinkommen. Ich bin jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, bist du ein Espresso-Trinker, Daniel? Ja. Ich bin mittlerweile auch drauf eingestiegen.
Kaffee stark, heiß, schwarz.
Also Americano trinke ich nicht. Also quasi Espresso mit viel Wasser. Einfach verdünnter Espresso. Basically. Aber Espresso bin ich jetzt drauf eingestiegen.
Espresso mag ich auch. Also von der Stärke, wenn es so ein Triple-Espresso gibt, nehme ich den auf.
Kommst du mal noch bei mir vorbei, dann kriegst du einen aus der Siebträger. Oh. Ganz wichtig.
Ja. Läuft bei dir. Podcast-Millionen angelegt.
Ja, da siehst du, wo das Geld hinfließt, ne? Diese ganzen Werbeeinnahmen, die wir hier haben. Das ist mega.
Also wir sind übrigens käuflich, nur damit ihr Bescheid wisst.
Und das sagt ein Anwalt.
Ja. Also es ist eine mega Sache.
Ich bin nur wirklich, gut, Mietmaul.
Was war deine größte Herausforderung als Geschäftsführerin?
Ja, die lässt sich, glaube ich, nicht so einfach zu beackern, weil es gibt halt immer wieder andere Herausforderungen. Und also eine richtig große, meinst du mit richtig groß Problem behaftet?
Ja, zum Beispiel, wäre auch möglich. Wenn es sowas jetzt als in der Unternehmenshistorie gab, wo du einen Punkt hattest, eine Hürde, wo du sagst, das war wirklich,
Nein, gab es tatsächlich nicht. Es sind eher so die kleinen täglichen Herausforderungen, Meilensteine oder Steine, die einem manchmal in den Weg gelegt werden. Aber jetzt bin ja ich, Gott sei Dank, der Typ, der sagt, auch aus schönen Steinen, die du dir die jemand dir in den Weg legt, kannst du andersrum, aus Steinen, die dir jemand in den Weg legt, kannst du auch was Schönes bauen. Für mich ist auch jede Herausforderung immer ein Lernprozess, was ich gerne annehme. Und toi, 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 so eine richtig dramatische Herausforderung gab es spontan nicht. Vielleicht, wenn ich noch mal eine Nacht drüber nachdenke.
Du musst ja jetzt auch nicht so, dann war sie aber anscheinend nicht so traumatisch, dass es extrem schwierig war. Nee. Weil das wäre ja hängen geblieben. So, es geht ja auch nicht darum, dass du dir das aus der Nase ziehst. Und ich hätte noch eine letzte Frage. Welcher Ort inspiriert dich für neue Ideen?
Orte, das, also so Wohlfühloasen. Und da gibt es halt wirklich auch verschiedene Orte. Es ist einmal tatsächlich auch mein Zuhause, weil da habe ich mir eine wunderschöne Oase geschaffen. Es ist, wenn ich in der Natur unterwegs bin, Orte, wo ich halt komplett auch mal abschalten kann. Das kann auch auf dem Motorrad sein, das kann während des Sports sein. Also wo ich mal so raus aus diesem täglichen, wie sagt man denn?
Tägliches Doing.
Ja,
bin. Was ins Englische übersetzen möchte.
Ich komme auch manchmal an den unmöglichsten Orten auf Ideen. Also das ist, kann ich jetzt gar nicht so 100% festmachen, aber oftmals sind es auch Situationen im Geschehen, im Business, wo mir so neue Ideen kommen. Weil ich sage, das gefällt mir noch nicht, das finde ich jetzt noch nicht so 100% perfekt oder ich möchte die Kunden noch mehr begeistern und ja, passiert auch manchmal auf Toilette. Das
so. Ja, so ist es.
sagt der Anwalt, jetzt fließt deine Begründung.
Naja, wenn man das Handy nicht mitnimmt, fängt man an, drüber nachzudenken. Also ich habe als kleines Kind im Schrank meiner Großeltern, kann ich mich erinnern, da waren irgendwelche Flaschen, dann habe ich da die Zutaten gelesen. Und so ein bisschen jetzt, ich meine, jetzt liest man nicht mehr Zutaten, jetzt denkt man über den Fall nach. Und manchmal kommt einfach einem die erlösende Idee.
Hast du Badezimmerlektüre? Hast du da so ein BGB-HGB liegen?
Nee.
Nee, das nicht? Also, okay, so weit ist es noch
also
nicht.
Also ich hab solche Verkehrszeitschriften, die nehme ich aber nicht mit. Fairerweise wäre das vielleicht wirklich mal eine gute Idee, weil ich die dann lesen würde. Ich habe jetzt auch was in unserem Podcast gelernt. Was kann ich ändern? Ich danke dir.
Diese Arbeitsalltag-Optimierung. Mega.
Min-Maxen sofort gelöst. Du Anke, was sind die drei schlimmsten Verbrechen am Schreibtisch? Oder am Workplace? Am Arbeitsplatz? Was sind die drei absoluten Nots?
Die drei schlimmsten? Oh je, es gibt so viele schlimme Verbrechen im Sinne von Störeinflüsse. Die drei schlimmsten sind, wenn deine Ohren ständig auf Empfang stehen müssen, weil du nicht nur geschäftliche Telefonate hörst, sondern eben auch, wie dein Gegenüber vielleicht mit seiner Freundin, mit seiner Schwiegermutter telefoniert oder wie jemand das Morse-Alphabet auf der Tischplatte trommelt, gerne mit den Fingern knackt. Ne? Das gibt ja so ganz viele Eigenheiten. Visuell ist es auch so, dass eine große Thermik eine übelst große Belastung sein kann, dass sie sich... Das sind ja alles keine Themen wie in der Produktion, ne? In der Werkstatt. Da fällt dir halt der Hammer auf die Füße und da schreist du au. Im Büro sind das Themen, die sich langsam ins Unterbewusstsein einschleichen und dann Stressreaktionen herbeiführen, die gesundheitliche Beschwerden herbeiführen bei den Menschen, denen es dann einfach nicht mehr gut geht, die früh dreimal überlegen, gehe ich heute auf Arbeit, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, tue ich mir das jetzt an? Was natürlich für das Unternehmen fatale Folgen hat oder haben kann. Und das Dritte, kennt ihr das? Ich gucke jetzt gerade mal kurz auf deinen Schreibtisch, Daniel. Okay, fast so. Wenn ihr in Unternehmen reinkommt und ihr seht, dass der ganze Schreibtisch voll, ich sage jetzt mal, gemüllt ist und nur noch Platz an der Tastatur zum Schreiben ist. Da hast du dort Stapel von Papier, da hast du dort Stapel von Ordnung. Also selbst in Zeiten der Digitalisierung sehen wir noch Schreibtische, die einfach mal das totale Chaos für Auge und Seele sind. Und von Organisation und optimierten Arbeitsabläufen ist dann halt auch sehr wenig zu spüren. Das jetzt mal so auf die drei wichtigsten runtergebrochen.
Was sind da so die größten Folgen, die jetzt Unternehmen davon haben? Also was geht da bei den Mitarbeitern vor allen Dingen vor oder im Unternehmen? Was sind da so die Nachteile?
Also du meinst quasi, was passiert an der Stelle, wenn nichts passiert, wenn wir diese Situation so belassen würden?
Korrekt.
Na, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du den ganzen Tag in dem Büro sitzt, am Schreibtisch sitzt, Bildschirmarbeit machst, dich einerseits konzentrieren möchtest, weil du hast jetzt einfach mal eine Aufgabe vor dir, die deine ganze Fokussierung beansprucht, du aber ringsrum permanent Leute siehst und hörst und andererseits willst du dann selber in die Kommunikation gehen und hast aber gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, weil du eben auch vollgetrönt wirst. Und dann gehst du abends nach Hause Und wie fühlst du dich dabei?
Ausgelaugt. Ich bin dann, gerade was Informationsüberfluss angeht, das merke ich am Ende des Tages bei mir.
Also du hast ja immer eine totale Reizüberflutung, ne? Und dann gehst du abends nach Hause und sagst dir, oh, ich bin schon wieder total platt, weiß gar nicht so richtig, was habe ich denn jetzt geschafft? Ich habe x Sachen angefangen, die ich aber irgendwie im schlimmsten Fall gar nicht zu Ende führen konnte, weil immer wieder andere Sachen mich abgelenkt haben, mich aus meiner Arbeit rausgerissen haben. Und das ist eben das Problem, was passiert dann im Unternehmen. Die Krankheitsrate steigt, die Fluktuation steigt, die Unzufriedenheit der Mitarbeitenden steigt. Ich habe heute früh gerade dieses Beispiel genannt. 69, also es gibt diese Gallup-Studie, die nach wie vor besagt, dass 69% der Mitarbeitenden im Büro entweder Dienst nach Plan nur noch machen, beziehungsweise keine emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber hat. Das heißt, die wandern auch ganz schnell ab, suchen sich neue Jobs und dann stehst du wieder vor dem Thema, ich habe zu wenig Leute, ich kann mein Business nicht aufrechterhalten, ich habe ein Problem, neue Leute zu finden, Problem, diese Begeisterung nach außen zu tragen. Und wenn die dann ins Büro kommen und die Geschehnisse sehen, dann sind das, dann sind das Voraussetzungen, wo keiner gerne arbeiten möchte. Und ich behaupte ja auch immer, kein Arbeitnehmer wird sich eine Position oder ein Unternehmen suchen, wo sie genau wissen, das macht mich krank. Die haben heute einfach die Wahl. Und es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile darüber nachdenken und wissen, wenn ich hier meine Wettbewerbsfähigkeit halten möchte, wenn ich ein potenzieller und richtig super Arbeitgeber sein möchte, dann darf ich hier in meiner Situation was ändern und nochmal alte Zöpfe abschneiden und mein eigenes Mindset auch mal überprüfen. Der Fisch fängt ja im Übrigen am Kopf als erstes an mit Stinken.
Das stimmt. Hat Corona etwas verändert in der Branche?
Definitiv. Also durch Corona oder andersrum. Corona ist ja wie so eine Tsunamiwelle auf uns zugeschossen und hat die Unternehmen gezwungen, die Menschen nach Hause zu schicken. Das heißt also, dieses Thema hybrides Arbeiten ist dadurch entstanden. Nicht, dass es das vorher nicht auch schon gab, aber da gab es natürlich einen extremen Schub. Genau was das Thema Digitalisierung anbelangt. Ne? Plötzlich musstest du zu Hause ein Homeoffice oder einen Arbeitsplatz schaffen, wo du genauso in der Lage sein solltest zu arbeiten, digital vernetzt zu sein, wie in der Firma. Und das hat natürlich große Auswirkungen gehabt, auf jeden Fall. Also diese Bereitschaft auch der Unternehmen zu wissen, ich darf jetzt in ein modernes Workplace Consulting gehen, weil ansonsten habe ich unternehmerisch ein Problem. Und die Bereitschaft, dort was zu tun, in einen Change-Prozess zu gehen, ist dort absolut gestiegen. Ja.
Wie ist das bei Planobjekt zurzeit? Wie viel Homeoffice machen deine Mitarbeiter?
Unsere Mitarbeitenden, 2 machen einen Tag in der Woche. Von, 7 oder 8, jetzt muss ich nehme mal meine Finger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, genau. Und das ist einmal unsere kaufmännische Sachbearbeiterin, die macht das tatsächlich, das hat den Hintergrund des Kindes mit Schule und Sport-AG und so weiter, dass sie auf uns zukam und gefragt hat, ob sie mittwochs Homeoffice machen kann. Und ich mache tatsächlich jetzt freitags immer Homeoffice, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach mal einen Tag Rückzugsbereich, wo ich so Marketing- und Vertriebssachen aufarbeiten kann, checken kann, mal mich intensiver reindenken kann. Weil wenn ich in der Firma bin, wir haben quasi bei uns so eine Galerie und ich sitze bei uns oben. Und wenn ich dann nur mal runtergehe in die Küche, weil ich will was zu trinken oder ich muss mal auf Toilette, komme ich nicht so schnell wieder hoch in mein Büro. Und da haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, ich möchte das jetzt einfach mal freitags testen und das hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, entwickelt.
Was ist so eins der größten Projekte, die ihr in dem ja doch recht kleinen, aber ich würde sagen effizienten Team mal umgesetzt habt?
Kleines Team, da redest du von unseren Angestellten, ne?
Genau, ja.
Tatsächlich haben wir ja einen großen Netzwerkverbund von Experten, die wir uns dann in den Projekten dazu buchen. Und deswegen fanden wir das super mega, dass wir Anfang diesen Jahres im März unser größtes Projekt übergeben durften. Und das waren knapp 4.500 Quadratmeter Fläche.
Wie lange Also wie viele Arbeitsplätze sind das dann so circa?
Das ist auch unterschiedlich, ne? Das kommt eben drauf an, was hast du für Nebenflächen, wie arbeitest du? Meinst du das Projekt?
In dem Fall, ja, in dem Fall jetzt.
Sind so um die 130 gewesen.
Da hätte ich jetzt irgendwie mehr gedacht.
Ja, weil die Nebenflächen kommen ja noch dazu, ne? Also das kommt ja immer auf deine Arbeitsweise drauf an, das kommt auf deinen eigenen oder auf den unternehmerischen Workflow drauf an. Wie setzen sich die Teams zusammen? Wie arbeiten die Teams? Was brauchen die für Handwerkszeuge? Was brauchen die eben für Nebenflächen, Begegnungsfläche, Marktplatz? Auch da spielt hybrides Arbeiten eine Rolle. Was haben die für ein Ziel? Was wollen sie für ein Statement setzen? Man muss dazu sagen, hier ist auch ein Teil zum Beispiel Meisterarbeitsplätze aus dem Produktionsbereich mit dabei. Ne? Also
okay, also schon ein großzügiger geplantes Office, sag ich mal.
3 Etagen sind das.
Ja, schön. Ja, das ist mir nämlich
Im Übrigen, entschuldige, ja? Wenn ich unterbreche.
Mach das gerne.
Ein BNI-Projekt im Sinne von, dass ich wusste, dort wird neu gebaut und ich über Wochen quasi den Kontakt im BNI als Gesuch abgegeben habe und irgendwann hat sich jemand in Halle gemeldet und hat gesagt, hier, hab den Kontakt, ich kann dich ja mal dort hosten und das hat er gemacht und dann konnten wir uns gegen 3 Mitwettbewerber durchsetzen. Yeah, fand ich natürlich ziemlich cool.
Also musstest du in die Pitchphase gehen, mehr oder weniger?
Mehr oder weniger, ja. Also mein Pitch hat dann 3 Stunden gedauert, weil wir saßen als 3 Frauen zusammen und hätte die eine Dame nicht ihr Kind abholen müssen, hätten wir wahrscheinlich noch länger zusammengesessen. Aber nach diesem Termin war dann sehr schnell klar, dass wir zusammenarbeiten würden. Da habe ich mich sehr gefreut, weil die haben da echt schnelle Entscheidungen getroffen.
Ja. Das ist auch eine Qualität, die man nicht unterschätzen darf. Ja. Schnelle Entscheidungen treffen. Ja. Hatten wir auch, glaube ich, mal thematisiert.
Das stimmt. Lass mich da mal länger drüber nachdenken.
Was hat denn am Ende des Tages wirklich das ausgemacht, dass ihr diesen Pitch gewonnen habt? Hast du da so ein bisschen Einblick bekommen, was die Entscheidungskriterien waren, was ihr anders gemacht habt? Oder hat die Chemie einfach gepasst?
Das ist ein guter Mix aus allem. Also ich bin auch gerne eine, die Gespräche reflektiert und auch dieses Wie und Warum hinterfragt, gerade wenn wir jetzt neue Kunden gewonnen haben. Und bei der Sonotec in Halle ist es einerseits, dass die Chemie gestimmt hat. Und andererseits ist es, wir nennen uns ja nicht für umsonst die Office-Rebellen, weil wir zum Beispiel auch immer herkömmliche Konzepte hinterfragen und weil wir weiterführende Fragen stellen. Und es gab dort tatsächlich einen ausschlaggebenden Punkt oder eine Frage, die konnte kein anderer Wettbewerber beantworten, wo noch der größte Schuh gedrückt hat bei dem Unternehmen oder bei dem potenziellen Kunden. Und diese Frage konnte ich beantworten. Es war die Frage, es konnte keiner beantworten, mit was für einem Budget die zu rechnen haben.
Ich meine, über Geld muss man, also man muss ja nicht genau sagen, welches Budget es war, aber die Frage ist ja wichtig. Also, dass einfach den Leuten dann vorher sagt, es kostet so und so viel.
Naja, oftmals ist es so, dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben, was kostet mich denn eine moderne Raumgestaltung, eine holistische moderne Raumgestaltung. Und dann hast du aber ja so Marktwerte, ne? Du hast Erfahrungswerte und kannst ganz genau sagen, also runtergebrochen, wenn wir jetzt das Gebäude nehmen und wir wissen, da kommen 140 Arbeitsplätze rein, kann ich sagen, runtergebrochen sämtlicher Nebenflächen kostet das zwischen 6.000 und 9.000 Euro. Von bis, weil wir ja noch nicht die Arbeitsweise kennen. Ne? Aber so haben die einen Fahrplan. So wissen die, reden wir hier von 200.000 Euro oder reden wir hier von 800.000 Euro, weil das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Ne? Und dann ist es zum Beispiel auch so, dass wenn ich in die Unternehmen reingehe, dann sehe ich ja, wie die arbeiten. Und die sind immer total dankbar, wenn du einfach nur mal so 2, 3 Tipps gibst oder sagst, hast du schon mal über das und das drüber nachgedacht? Hast du dir hier schon mal Gedanken gemacht, was das und das bewirkt? Wollen wir da einfach mal mit 2 Handgriffen drüber schauen? Dieses über den Tellerrand hinausgucken, was ja das Workflow bedeutet, ne? Dass wir eben wirklich den Menschen mit seiner Arbeitsaufgabe, mit der Methode der benötigten Technik und Raum und Interieur connecten und dort eine harmonische Balance herstellen. Weil wenn du dort ein Thema außen vor lässt und nicht betrachtest, also wenn du einfach nicht schaust, wie arbeitet denn der Mensch, der genau hier an diesem Schreibtisch sitzt, was hat der für eine Vorgehensweise, was braucht er für Werkzeuge dazu, sondern nur schaust, okay, da braucht jetzt einen ergonomischen Tisch und einen ergonomischen Stuhl. dann kann es passieren, dass er sich dann an diese neuen coolen Möbel setzt, aber zum Beispiel seine Technik gar nicht integriert werden kann, weil der Tisch vielleicht viel zu klein ist für seinen großen gekürften Monitor oder für seine 3 Monitore, die er braucht und dann seinen Laptop noch. Oder eine Buchhaltung, die hat dann doch nochmal den einen oder anderen Ordner da liegen. Also das sind so diese kleinen, aber feinen Details, wo wir eben kein Pflaster draufkleben wollen und sagen, du hast dann zwar ein schönes Design, aber kannst nicht wirklich gut mit diesem Design arbeiten.
Was wären denn 3 Tipps, die du unseren Zuhörern mitgeben würdest, was sie bei sich zu Hause am Arbeitsplatz schon verbessern können? Ich meine, du kennst jetzt die Schreibtische nicht, du siehst jetzt gerade Daniel sein, ja, aber meinen zum Beispiel kennst du nicht. Also es ist ja bestimmt bei jedem Arbeitsplatz so ein bisschen unterschiedliche Struktur und was immer, das ist ja deine Hauptaufgabe. Aber hast du da so generelle Tipps, wie man vielleicht seinen eigenen Arbeitsplatz ein bisschen analysieren kann und verbessern kann?
Ja.
3 kleine Tipps.
Es gibt tatsächlich 3 Themen, die immer wieder auffallen, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme. Und sorry, im Übrigen auch gerade bei dir, Daniel, deswegen kann ich das jetzt gerade mal so gut ausführen. Grundfunktion des Drehstuhles auf mich, auf den Nutzer einstellen. Und dann gehe ich jetzt mal nur auf 2 drauf ein. Es gibt wesentlich mehr. Sitzhöhe ungefähr 90 Grad Winkel der Beine und das ist ein Richtwert, ne? Richtet sich natürlich immer noch nach dem subjektiven Empfinden und genau dasselbe passiert mit deinen Armen, Armlehnenhöheneinstellung ungefähr 90 Grad Winkel. Und wenn ich meine Armlehne eingestellt habe, dann weiß ich, dass meine Armlehne die Tischhöhe dann bedeutet. Also meine Armlehne ist die verlängerte Tischhöhe. Damit habe ich quasi meine Basiseinstellung im Sitzen. Und dann kommt der Monitor und bei den meisten ist es halt so, dass der Monitor viel zu weit oben ist, weil dieser Trugschluss herrscht, zu glauben, wenn ich gerade ausschaue, ist meine Wirbelsäule in Streckung. Es ist aber eine leichte Neigung nach unten. Ich mache dann immer so einen kleinen Gag, wenn ich dort bin und dann sitzen die Damen und Herren in ihrem Drehstuhl und ich sage so, und jetzt tut einfach mal so, als wenn ihr ein kleines Nickerchen macht. Macht mal die Augen zu und dann fällt euer Kopf so leicht nach vorne. Und dann habt ihr die Streckung und dann kann ich den Monitor auf die richtige Höhe einstellen. Also das ist tatsächlich das, wenn ich reinkomme, bei den meisten ist das Problem, Drehstuhl zu hoch oder zu tief eingestellt, Schreibtisch überhaupt nicht auf die Höhe angepasst und das führt natürlich zu Zwangshaltungen, zu muskulösen, skeletösen Beschwerden, zu Kopfschmerzen und so weiter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja abends nach Hause gehen und uns gut fühlen und es verlangt auch keiner, 8 Stunden am Tag in dieser Position am Schreibtisch zu verweilen, auch das wäre fatal, weil es geht um den Bewegungswechsel im Büro. Ne? Also am besten Stehsitzarbeitsplätze. Es gibt so eine Ergonomieformel, die sagt 50% sitzen, 25% bewegen und 25% stehen. Wie gesagt, alles Richtwerte. Ne? Und das sind so die 3 Basics, womit wir schnell und knackig Menschen schon am Arbeitsplatz helfen können.
Ich habe so ein bisschen die Art, beim Denken zu laufen.
Sehr gut, beim Telefonieren zum Beispiel auch.
Ich komme also so am Ende des Tages, reine Büroarbeit, irgendwie so 12.000, 14.000 Schritte.
Echt? Das, so viel?
Du kommst auf 14.000 Schritte. Na, das heißt also, 90% deiner Tätigkeit telefonierst du.
Daniel, sein Office ist sehr groß einfach. Daniel hat einfach riesige Distanzen zum Gesetzestext.
Nee, es ist wirklich, also ich telefoniere wirklich 90% der Zeit.
Das ist auch völlig normal, weil unser Körper ja dann in Bewegung kommt, in Schwingung kommt und unsere Gedanken einen ganz anderen freien Lauf bekommen. Das mache ich im Übrigen auch beim Telefonieren laufe ich sehr gerne.
Und es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen besser an. Ich habe zumindest das Gefühl, ich habe mich ein bisschen bewegt.
Ja, das ist ja genauso wie wenn du lächelst am Telefon. Das merkt ja dein Gegenüber auch. Der sieht das nicht.
Okay, das Konzept ist mir unbekannt.
Ja, deswegen habe ich dir das jetzt gesagt. Mit einem Augenzwinkern.
Ich habe tatsächlich, noch um zurück auf die Tipps zu kommen, ich habe direkt jetzt gleich was für mich mitgenommen. Ich glaube, Monitorhöhe könnte ich bei mir mal draufschauen. Weil ich war bisher auch in diesem Irrglauben, von wegen geradeaus gucken ist das Optimum. Muss ich mal gucken. Ich hatte extra eine Erhöhung für meinen Monitor geholt. Es war aber auch so ein Empfinden, dass ich irgendwie ein bisschen komisch da saß, dadurch und jetzt besser ist. Muss ich aber mal gucken.
Hier ist es echt auch total wichtig, individuell auf jeden einzugehen, ne? Weil hast du jemanden mit Gleitsichtbrille, der keine Bildschirmarbeitsplatzbrille hat, hat er schon wieder ein Problem. Weil du musst ja immer unten durchgucken. Das heißt, der macht dann den Kopf immer nach oben und hat dann abends, ja, braucht er eine tolle Massage.
Und wenn das zu oft vorkommt, dann sind irgendwann die Krankheitstage da und dann fällt er aus.
Richtig, genau. Die Unzufriedenheit kommt, die Demotivation kommt. Und das sind ja alles Themen, die wollen weder den Nutzer noch das Unternehmen.
Da ist wieder der Kreis, der sich schließt. Und genau da setzt sie an, und die Unternehmen eben dabei zu unterstützen, dass das nicht mehr so ist, die Mitarbeiter gesünder sind, sich besser fühlen, produktiver und was auch immer. Ja. Und um diese Kostenfaktoren, die Opportunitätskosten, die da einfach entstehen, auszumerzen.
Ja, wenn wir unseren Mitarbeitenden die Chance geben, einfach glücklich zu sein bei ihrer Arbeit, hat das doch für alle positive Auswirkungen. Ne? Gerade in Zeiten des hybriden Arbeitens, wo viele gerne im Homeoffice arbeiten, hat das auch wieder Auswirkungen darauf, dass die Menschen wieder gerne ins Büro kommen, dass sie das als Begegnungsstätte sehen, dass sie dort ihre sozialen Kontakte pflegen, dass das Team wieder zusammenwächst, ne? Dass sie wieder alle in einem Boot sitzen, an einem Strang ziehen. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Kunden, da sind wir echt durchs Büro gelaufen. Das war wie so ein Lost Place. Und er hat gesagt, wortwörtlich, ich habe keinen Bock mehr auf diese leeren Räume hier. Weil das ist einfach völlig demotivierend und frisst natürlich auch einen Haufen oder verursacht einen Haufen Kosten. Was können wir hier tun? Und diese Begeisterung fürs Büro wollen wir wieder neu entfachen. Das ist halt so eine Herzensangelegenheit. Und wir sind dann auch gerne diese Brückenbauer zwischen Management, Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden, dass mit jeder davon partizipieren kann, jeder abgeholt wird, jeder gehört wird und danach was richtig Cooles mit einem richtigen Wow-Effekt entsteht.
Wenn du das teilen möchtest, ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, weil für mich aus Büroeinrichtung aus zwei großen Komponenten besteht, in meinem Kopf. Auf der einen Seite hast du natürlich viel Konzeptionierung, Beratung, Planungsarbeit, um das überhaupt erstmal virtuell zu erstellen, dieses ganze Thema, und auch das Büro zu begehen und was auch immer. Und auf der anderen Seite hast du ja die Einrichtungsgegenstände selbst, also die Möbel. Wie verdient eine Büroeinrichtung wie ihr Geld? Habt ihr ein Modell, wo zum Beispiel über die Möbel ein bestimmter Anteil an euch übergeht? Oder ist es die reine Beratung, wo ihr das mit einberechnet? Wie ist so ein Geschäftsmodell von einer Büroeinrichtung aufgebaut, wenn du es teilen möchtest?
Ja, das kann ich sehr gerne teilen. Das ist ja kein Geheimnis, ne? Also um mit dieser bewährten Methode Workflow zu einem kreativen Hotspot zu kommen, gehen wir in drei Schritten vor. Also drei einfache Schritte, mehr braucht's nicht. Und da komme ich jetzt genau auf das zurück, was du gesagt hast. Der erste Schritt ist eben wirklich eine fundierte Analyse, wo wir Köpfe tauschen, wo wir gucken, wie inszeniert das Unternehmen seine Kultur etc. Und da haben wir verschiedene Dienstleistungstools, also verschiedene Analyse-Tools, die wir dem Unternehmen an die Hand geben können. Und diese werden natürlich honoriert. Also da gibt es ein Stunden- bzw. ein Tageshonorar. Und der zweite Schritt ist, wenn diese Analysen ausgewertet wurden, wenn wir die Basis haben für die kreative Konzepterstellung, wird auch die Konzepterstellung honoriert. Weil das dürft ihr euch vorstellen wie bei einem Architekten. Ne? Der arbeitet ja in verschiedenen Leistungsphasen und jede Leistungsphase bekommt er honoriert. Und das sah vor 20 Jahren noch anders aus. Da hast du teilweise Planungen für umsonst gemacht, aber auch aus dem Kontext heraus, weil du ja dem Unternehmen gar nicht den Mehrwert an die Hand geben konntest. Also wir damals noch nicht. Das ist ja auch ein Lernprozess, ne? Dieses Thema Arbeitsgestaltung im Büro. Und haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass die Unternehmen bereit sind, in ihre Zukunft zu investieren und dafür eben auch Geld zu investieren und zum Schluss auch in das Möbel. Ne? Also in allen drei Phasen, Analyse, Konzeptionierung und Umsetzung, oder alle drei Phasen werden honoriert. Zum Schluss bezahlt der Unternehmer natürlich das Geld für das Möbel und wir haben eine Marge daran, ganz klar. So wie jeder andere Händler auch.
Okay. Ja. Das war sehr, sehr transparent. Dankeschön.
Sehr gerne. Es ist auch kein Geheimnis.
In guten Leipziger Kreisen gehen so kleine Kärtchen rum.
Jetzt bin ich gespannt, was du für Kärtchen meinst.
Von Planobjekt mit 20 Minuten.
Ah, Check-up. Du meinst unseren Office-Check?
Ja. Kannst du dazu zwei, drei Sachen sagen?
Ja, wir haben vor einigen Jahren einen gratis Office-Check entwickelt, wo wir die Möglichkeit geben, dass wir im Erstgespräch kostenfrei in das Unternehmen kommen und eine kurze Gefährdungs- oder Arbeitsplatzanalyse machen anhand einer Photoist-Analyse. Das heißt, das Teilsystem oder das Büro, das System Büro besteht ja aus mehreren Teilsystemen, wie zum Beispiel Sitzen und Bewegen, Sehen und Wahrnehmen, geistige Konzentration. In diese Teilbereiche gehen wir hinein, fotografieren im Unternehmen den Ist-Zustand und geben dann dort eine analytische Auswertung. Auf Deutsch gesagt, was ist schon richtig gut und was ist noch scheiße? Weil das, was scheiße ist, bedeutet ja gleichzeitig Potenzial. Und daraus kann sozusagen ein Fahrplan entwickelt werden, beziehungsweise das Unternehmen auch darauf sensibilisiert werden, wie sie noch besser an dieses Thema herangehen können. Und können sich dadurch natürlich auch gleich Optimierungstipps sichern, die vor Ort ganz zackig ausgeführt werden können. Wie zum Beispiel das Thema vorhin, Drehstuhl, Tisch, Monitor.
Ich mache mal einen krassen Cut, was die Fragestellung angeht. Du hattest vorhin beschrieben, wie du als 24-Jähriger nicht wirklich wusstest, was machst du?
Ja.
Wohin?
Wohin soll meine Reise gehen?
Genau. Was würdest du der 24-Jährigen Anke beruflich sagen?
Du hast alles richtig gemacht.
Traumhaft. Da merkt man doch, dass du dahinter stehst, dass du tust. Übrigens für unsere Zuhörer jetzt nochmal an dem Punkt, gerade was jetzt die Kontaktmöglichkeiten zu unseren Interviewpartnern oder zu uns angeht, wir packen das alles in die Folgenbeschreibung mittlerweile, falls hat vielleicht schon jemand von euch gesehen. Also ihr findet Links zu den Webseiten von unseren Interviewpartnern oder zu uns oder jetzt auch zum Office-Check. Das werdet ihr alles in der Folgenbeschreibung finden. Also wenn ihr diese drei Tipps, die wir vorhin einmal hatten, noch ein bisschen persönlicher haben wollt, mal wirklich in die Tiefe gehen möchtet, dann schaut mal beim Office-Check vorbei und lasst euch von Anke und ihrem Team etwas auf die Sprünge helfen.
Ja, Anke, du trägst ja aber auch die Idee von dir, Raumgestaltung, auch nach außen. Du bist ja Speakerin, Dozentin, nimm mich mit.
Ich nehme dich gerne mit und hole euch da gerne auch ab. Ja, das hat sich tatsächlich auch zu einer weiteren Begeisterung von mir entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist. Keine Ahnung, 5 Jahre, 6 Jahre. Da wurde ich gefragt, ob ich auf einer Alumni-Fachtagung einen Vortrag halten möchte über moderne Arbeitswelten der Zukunft. Es war noch vor Corona-Zeiten, da war noch gar nicht so dieser Hype. Und da habe ich sehr gerne und dankend angenommen und habe mich sehr akribisch vorbereitet. Wer mich weiß oder wer mich kennt, der weiß, ich gehe nirgendwo rein, ohne mich vorzubereiten, weil das ist einfach auch so mein Anker und mein Ding. Und habe dort meinen ersten Vortrag gehalten und in diesem Publikum, so nenne ich es jetzt mal, saß ein Professor der Fachhochschule für Immobilienwirtschaft aus Dessau. Der wiederum ist dann auf mich zugekommen, hat gesagt, boah, ich fand das so cool, was Sie dort vorne erzählt haben und präsentiert haben. Haben Sie nicht Bock, einen Gastbeitrag an unserer Hochschule zu machen? Und das hat mich natürlich mega mit Stolz erfüllt, ne? Und ich habe so gedacht, echt jetzt? Jetzt fragt mich ein Prof, ob ich an die Uni komme und dort einen Gastbeitrag halte. Habe das gemacht und durfte das mittlerweile, ich glaube, 5-mal habe ich es dort schon gemacht. Genau, und das ist natürlich eine total schöne Geschichte, wenn du jungen Studierenden, jungen Menschen diese Vision an die Hand geben kannst, weil sie kennen es ja momentan nur aus dem theoretischen Bereich, ne? Und die meisten sind dort Architekten beziehungsweise im Projektmanagement und konzentrieren sich auf das Gebäude und dann eben auch mal so zu zeigen, was es eben auch bedeutet, in Einklang mit dem Innenraum des Gebäudes zu stehen und was das bewirkt, was dieses Konglomerat bewirkt, das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Und das hat jetzt so seinen Lauf genommen und jetzt durfte ich schon auf mehreren Veranstaltungen Speakerin sein. Das mache ich mega gerne.
Ja, das hat man dir auch angemerkt. Ich war ja schon mal bei einer, bei welchem Event war das? Bei Collier waren wir da, wo du deinen Vortrag gehalten hattest.
Das in Pittlerwerken?
Genau, richtig. Richtig. Also ich hatte ja schon mal die Freude damit, vor Ort zu sein und dem lauschen zu dürfen. Ist schon sehr, sehr spannend, gerade wenn man auch mal, also gut, wir hatten jetzt natürlich wahrscheinlich so eine grobe Stunde im Podcast. Also ihr habt jetzt auch mal einen tiefen Einblick bekommen. Aber bis zu dem Punkt kann ich das noch nicht so umfassend auf das wirklich nur rein fachliche in so einem Umfang. Das war schon sehr, sehr interessant. Also vielleicht wird da in Zukunft auch noch mal der ein oder andere Vortrag online zu finden sein. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn man da etwas zu sehen bekommt.
Siehste, und schon habe ich mehrere Sachen heute aus unserem Gespräch wieder mitgenommen. Und das ist das, was ich sage, Inspiration. Einfach nur geil.
Gibt es irgendwas, wo wir dir aktuell helfen können?
Mir ist nicht zu helfen. Nein, Quatsch, so ein Spaß.
Das sagt irgendwie jeder.
Das siehst du, dass die Menschen irgendwie gleich ticken, zum Teil.
Es kann natürlich auch sein, dass wir einfach die falschen Ansprechpartner sind und uns traut man es nicht zu.
Ja, wahrscheinlich.
Wie können wir dir helfen? Das klingt immer so ein bisschen wie, wo brauchst du medizinische Unterstützung? Nein, Quatsch.
So ungefähr ist, ja, so ist es auch gemeint. Genau. Welche Traumata möchtest du hier noch aufarbeiten?
Ja, genau.
Was kann nicht auf den Busch schneiden.
Ja? Die Therapie-Lounge.
Der Klassiker, genau.
Die Unternehmertherapie.
Ja.
Wir sind nicht die Sachsenklinik, sondern die Unternehmertherapie.
Können wir da so eine extra Traumata-Folge machen, wo wir die besten und schönsten unsere Traumata aufarbeiten?
Super Idee.
Da kann ich dir jetzt gleich die Antwort auf deine Frage geben. Wie könnt ihr mir helfen oder wie könnt ihr mich unterstützen? Ich finde, das ist ad hoc für mich eine schwer zu beantwortende Frage, aber ich ziehe zum Beispiel Inspirationen immer aus Gesprächen mit Menschen. Ich ziehe Inspirationen aus so einem Podcast, dadurch entstehen neue Ideen, dadurch entstehen neue Projekte, dadurch lernt man sich kennen. Ich mag die Geschichten hinter den Menschen auch gerne hören. Also unterstützen wir uns einfach weiter in unserem Netzwerk, in unserem persönlichen Umfeld, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Storys. Storys? Oh, das klang auch geil. Ausschneiden. Mit unseren Storys.
Ich habe die Macht darüber, das zu entscheiden. Und mir kribbelt es in den Fingern, es nicht zu tun. Wenn ihr als Zuhörer jetzt gerade keinen Sprachfehler gehört habt, dann wisst ihr, da ist es rausgeflogen. Wenn nicht, wisst ihr, wie bösartig ich eigentlich bin.
Wir haben hier eine sehr, sehr klare Sprachfehlerregelung. That's my job.
In der nächsten Podcast-Folge fehlt eine komplette Tonspur. Das ist dann einfach nur ein Monolog von mir. Weil Daniel musste ich ja...
Ja, du hast jetzt gesagt, dass ich einen gesamten Sprachfehler habe.
Okay, das liegt wahrscheinlich wirklich
also drauf. Fairerweise muss ich sagen, es ist vielleicht ganz gut, dass du deinen Bus letzte Woche verpasst hast.
Oh Gott.
Das ist sehr liebenswürdig. Danke, das weiß ich extrem zu schätzen. Mit dem Bus beziehen wir uns auf die Rückreise von Dublin. Das hatten wir auch mal, glaube ich, kurz thematisiert.
Danke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, uns quasi Planobjekt zu zeigen und uns mit in die Welt einer Office-Rebellin zu nehmen.
Ja, sehr gerne. Das lebe und liebe ich und jederzeit gerne wieder. Und ihr seid natürlich auch zwei sehr charmante Männer, die einem so jedes Wort aus dem Herzen locken können. Also, war fantastisch.
Freut uns zu hören. Mir kribbelt es auch in den Fingern zu sagen, danke, Anke.
Das kommt auch immer. Ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm.
Ich meine, ich bin mit meinem Nachnamen auch etwas wortwitzbelastet.
Ich könnte jetzt auch zu dir sagen, bitte Brigitte, aber das...
Oder gib deinen Senf dazu.
Wir sind das ist unseren Senf gut. Dazu.
Warte, diesen Wortwitz hattest du bei meinem Nachnamen noch nie im Kopf?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Das finde ich krass.
Bin ich so bösartig wie du?
Judy, dann also Hoa Wild Crocodile und...
Oh Gott. Ah, oh, warte, da gibt's doch noch so Schüsseldorf. Wir sind abgedriftet. Es war mir eine Freude, dass wir heute mal wieder präsent da saßen. Und wie immer, wir würden uns sehr über sehr konstruktive Kritik freuen. Wenn ihr Anmerkungen zum Konzept habt oder euch was aufgefallen ist, kommt da gerne auf uns zu. Wir möchten euch am Ende des Tages immer das unterhaltsamste und informativste Produkt liefern, wo ihr wirklich was mitnehmen könnt am Ende des Tages. Und wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, aber wir wollen euch einfach Entertainment bieten.
Und näher dran als jeder andere, weil mehr Perfektion wäre unsympathisch.
So, und diesmal fliegt der Joke nicht raus, weil diesmal habe ich es verstanden.
Das könnte der erste sein.
Ja, wahrscheinlich. Einer von den 500 Witzen, die über meinen Kopf hinweg gingen. Wir haben so einen internen Begriff für uns etabliert, der nennt sich Podcast-Modus bei mir. Und da gehen immer alle Witze an mir vorbei. Aber es wird, glaube ich, hoffentlich besser. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und wir freuen uns wieder mit euch zusammen die Folge 11 dann in 2 Wochen zu verbringen. Und da wieder mit Daniel und mir zu zweit. Also bis dahin, habt eine schöne Zeit, viel Erfolg und
Tschüssikowski.
Tschüsseldorf.
Tschüss und danke.
Bevor die Folge endet, melde ich mich nochmal ganz kurz aus dem Nachproduktionsstudio. Und zwar wollten Daniel und ich euch Bescheid geben, dass die Unternehmerlounge in eine kleine Spätsommerpause geht. Daniel und ich sind in den nächsten 2 Wochen beide versetzt im Urlaub. Deshalb machen wir dort eine kurze Pause. Und ich hoffe, ihr vermisst uns nicht zu sehr. Das Schöne ist, in der nächsten Folge wird es für euch direkt wieder mit Gast weitergehen. Sehr spannender Unternehmer auch wieder. Komplett anderes Gewerk und ganz interessante Einblicke in seine Historie, sein Unternehmen. Da dürft ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Wir hoffen, ihr vermisst uns nicht zu sehr in den nächsten paar Wochen. Und es geht dann an dem 7. Oktober für euch weiter. Freut euch auf die nächste Folge und bis dahin einen schönen Start in den Herbst. Wir hören uns. Ciao, ciao.